Ja, also Ehre, das ist ja jetzt nicht so ein Alltagsgegenstand, wo wir jetzt, oder ein Alltagswort, was wir nutzen. Wobei in der Schule kommt jetzt so was Neues auf, das ist mega ehrlos. Naja, also wenn ich dem Schüler sage, wenn er mich fragt, ob er irgendwie was malen kann, dann sage ich, nee. Da sagt er, das ist voll ehrlos. Ich so, okay, eigentlich musst du Mathe machen, weißt du, sorry. Malen kannst du dann zu Hause, ja, da habe ich keine Zeit, ja, das ist schade. Ehrlos, das kommt jetzt. Aber sonst so Ehre. Hey, ich ehre dich. Das sagen wir nicht so. Wir sagen, boah, du bist mega cool. Oder ich feiere dich. Das sag ich sehr gern. Ich feiere dich. Du bist fancy. Du bist super. Du bist richtig obermega cool. Aber ich ehre dich? Kommt mir jetzt nicht so schnell über die Lippen. Wenn wir das uns so anschauen, was bedeutet eigentlich Ehre genau? Und tatsächlich ist es aus dem Hebräischen kavet und bedeutet mehr Gewicht geben. Jungs, das ist kein Schreibfehler, nicht mehr Gewicht heben. Hä? Und Mädels, nein, nicht mehr Gewicht zulegen. Ne? Also das ist es auch nicht. Also ich dachte, ich sag das mal kurz vorneweg, dass ihr bei mir bleibt. Das hat nichts damit zu tun. Sondern es geht darum, jemandem oder etwas mehr Gewicht geben. Das bedeutet auch, jemanden wichtig erachten. Oder etwas als wichtig erachten. Ehren wird in der Bibel nicht als Belohnungssystem genutzt. Du hast was Gutes gemacht, du bekommst Ehre, du kannst dir das da hinten Posten 7 abholen. Sondern es ist ein Bewertungssystem. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Weil für eine Bewertung geht es noch nicht mal so sehr darum, im biblischen Sinne, was ich getan habe. Ganz großes Ding. Gott ehrt. Weil Gott Ehre ist und ihm allein gebührt. Wir sind Ehre, weil wir von ihm oder als Ebenbild geschaffen worden sind, als Spiegelbild. Wir bekommen Ehre, weil er Ehre ist und Ehre hat. Wir sind durch ihn geehrt. Nicht aufgrund, was wir getan haben, sondern aufgrund dessen, was er getan hat. Es geht in der Bibel immer aus dieser Perspektive heraus. Gott selbst ist sehr vieles, aber er ist unter anderem ein sehr großes Teil, nämlich Liebe. Vollkommene und absolut nicht geknüpft an irgendwelche Erwartungen oder Forderungen Liebe. Die reinste Form von Liebe, die wir uns vorstellen können. Also er ist Liebe, er liebt und er will Beziehung. Natürlich, die große Liebe, die er hat, möchte er weitergeben. Und nicht zu irgendeinem Baum oder Stein. Die findet er auch gut. Er möchte sie mit uns teilen, mit dem Menschen. Dadurch, dass er alles gab, weil er alles gezahlt hat mit seinem Tod am Kreuz, sind wir geehrt. Ein großes Teil. Nur deshalb sind wir kostbar, weil er das Kostbarste seinen eigenen Sohn gegeben hat, sein Leben gegeben hat. Der, der Leben liebt und Leben spendet und Leben zum Aufblühen bringt, hat es abgegeben, damit wir leben können und Leben weitergeben können. Das Leben für einen Freund zu geben, so sagt es die Bibel, ist wohl das Größte. Oder wenn mir etwas besonders kavet ist, dann tue ich alles. Eine Story aus der Bibel, ein Mann findet im Acker eine Perle, die mega wertvoll ist und er verbuddelt sie wieder. Und sagt, ich kaufe erst den Acker, damit ich diese Perle haben kann. Es ist ihm wichtig. Er verkauft vieles oder alles, was er hat, geht zu dem Typen, dem der Acker gehört und sagt, ich will dir einen Acker kaufen und ich gebe dir alles, was ich habe, damit ich ihn haben kann. Und geht dorthin und holt diese eine Perle raus. Die Bewertung Gottes zu uns ist Ehre. Ich meine damit nicht Respekt. Weil Respekt kannst du dir sehr schnell verdienen oder gut verdienen. Du kannst ihn innerhalb von einer Sekunde aber auch verlieren. Im Sport ist es sehr schnell. Wenn einer super gut ist, dann hat er recht krassen Respekt von seiner ganzen Crew. Kommt raus, dass er ein Dopingfall ist, hat er recht schnell keinen Respekt mehr. Ehre ist die Würde, was wir haben durch Gott. Die bleibt. Und in dieser Serie schauen wir uns Ehre aus ganz verschiedenen Blickwinkeln an. Wir schauen uns die Ehre an von oben, von unten, von der Seite und von innen. Und heute schauen wir uns das von innen an. Ah, super, ich hätte weitermachen können. Jetzt ist es da. Wir lesen in Matthäus 22, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Bibelstelle zeigt an, dass schon einige Stellen ziemlich aus dem Alten Testament kommen, also viele und noch mehr Generationen vor uns. Sie sind sehr, sehr alt. Aber sie haben etwas unglaublich Zentrales, Frisches. Wir sollen Gott lieben. Das ist das große Ding, was unser Auftrag ist oder unsere Lebensbestimmung. Lieben heißt aber nicht nur zu Gott hin, wir sollen auch den anderen lieben. Und wir können den anderen nur so fest lieben, wie wir uns selbst lieben. Wenn ich nicht gut mit mir umgehe und mich selbst nicht liebe, werde ich nicht mehr Liebe für den anderen geben können. Krasse Aussage, genauso ist es auch. Wenn wir lieben, einen anderen Menschen lieben wollen, müssen wir uns selbst genauso lieben. Liebe gehört immer in diesen Dreiklang hinein. Gott lieben und er liebt uns und mich lieben, damit ich den anderen lieben kann. Es ist nicht unabhängig voneinander, es hat eine große Abhängigkeit voneinander. Liebe ist Gott. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, allem, was wir sind, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, das, was wir uns vom Leben erhoffen. Wir sollen sie mit ganzer Kraft lieben, ihn von ganzer Kraft lieben, mit allem, was ich kann, mit allen Talenten, die ich eben bekommen habe. Und mit dem ganzen Verstand, den Gott sehr schnell, sehr gerne sprengt. Mit allem, was ich denke, was ich verstanden habe, bin ich mit ihm unterwegs. Alles, was ich bin, Körper, Seele, Geist, mit ihm zusammen. Erst wenn wir Gott lieben, können wir uns selbst lieben, weil er uns zeigt, was diese selbstlose Liebe ist. Liebe hat auch ganz schnell diesen Umkehrschluss, dass wir etwas verehren. Er trägt sie auf Händen zum Beispiel oder er liest jeden Traum oder jeden Wunsch von den Lippen ab oder am besten noch von den Augen, da muss sie gar nicht reden. Er macht alles für sie. Sie muss gar nichts mehr machen. Das ist nicht damit gemeint. Denn wir lesen im Psalm 8, da bleiben wir heute ein bisschen. Wenn ich in den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, da ist der Mensch, der zu Gott spricht, den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist da der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Gestern Abend war ich auch bei diesem Samuel Harfst Konzert mit Samuel Harfst und Samuel Koch. Und er hat eine Geschichte erzählt, die ich euch auf gar keinen Fall wiedergeben kann, weil ich es nicht ablesen kann. Aber er sagt, weißt du, wir denken, wir haben alles im Griff und alles in der Hand. Wir laufen auf dieser Welt und das kommt gut. Sobald ich aber plötzlich in der Atmosphäre im Weltall bin, sieht das nicht mehr so rosig aus. Es fängt an, dass ich irgendwie doppelt so groß werde, weil halt alles irgendwie nicht mehr so an Ort und Stelle bleibt. Es fängt an, dass ich einfach Organversagen habe, dass alles stirbt in mir drinne. Aber zumindest werde ich konserviert, weil es ist kalt da oben. Immerhin. Alles, was ich denke zu haben, ist in einem Moment, kann das so schnell weg sein. Und mach dich nicht größer, als du bist. Denn der Mond, der am Himmel ist und jeder einzelne Stern, der zu sehen ist und bei uns auch nicht zu sehen ist und die Sonne selbst, wurde von Gott platziert. Er hat jeden Grashalm gezählt und macht ihn jeden Tag neu. Jeden Frühling Gänseblümchen, ganz ehrlich, mir wäre irgendwann mal langweilig. Oder jedes Mal gucken, dass die Schmetterlinge zum Fliegen kommen. Jedes Mal Schnee produzieren. Ich frage mich, ob er Schneebomben hat. Geht schneller. Er ist nicht müde, immer wieder Neues zu erschaffen und auch immer wieder regelmäßig Dinge zu erschaffen. Machst du das in deinem Leben und ich in meinem Leben? Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich Eis machen kann, außer mit dem Gefrierfach. Und das ist manchmal blöd, wenn du es wieder wegmachen musst. Sich zu ehren heißt nichts zu übertreiben und zu sagen, ich bin der Beste, weil ich der Beste bin. Es hat viel damit zu tun, hey, es geht nicht um diese Selfie-Kultur, in der wir drinstecken, zu sagen, ich bin der Größte. Damals, als ich meine allererste Kamera bekommen habe, bin ich mit meiner Schwester in den Zoo und habe das erste Nashorn fotografiert, was ich kannte oder gesehen habe. Ich habe es entwickeln lassen und es war meistens richtig schlecht belichtet. Aber ich habe die Kamera genutzt und habe das fotografiert, was ich gesehen habe, weil ich Leuten zeigen wollte, krass, das habe ich gesehen im Fall. Einige Jahre später, wieder im gleichen Zoo mit meiner Schwester, haben wir Spaßfotos gemacht. Das Nashorn war so ein bisschen seitlich und sie stellt sich davor und macht so, ne? Haben wir gesagt, boah, voll cool. Aber heute ist eigentlich das Ding, was ich fotografieren möchte, so klein und mein Gesicht so groß. Hier wisst ihr, dass es überhaupt eine Statistik gibt für Selfies? Also in Moskau grinsen sie am wenigsten, statistisch gesehen, auf der ganzen Welt, auf Selfies. Deutschland ist im Fall nicht weiter viel höher und die Schweizer, naja, ich will ja nichts sagen. An die Engländer, die fotografieren meistens so von unten. Also ich habe gelernt, auf keinen Fall von unten Doppelkinn. Geht nicht. Muss immer von oben. Schwierig, wenn das Nashorn halt hinter dir ist und nicht unter dir. Aber gut. Also diese selbstzentrierte Welt, in der wir leben, hat einen Fallstrick. Weil wir vergessen, dass wir selbst ein Geschöpf sind und nicht der Schöpfer. So viel Energie geht an eine künstliche Wertsteigerung, anstatt einfach den Wert abzuholen von dem, der ihn dir schon längst gegeben hat. Du musst nichts produzieren, um wertgeschätzt und geehrt zu werden. Wir denken oft, wenn ich viel an mich denke, dann geht's mir auch viel gut. Aber das ist eine Fallstricke. Es ist ein nicht richtiges Denken. In Markus können wir lesen, denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, um Gottes willen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Jede Selbstliebe ist wichtig. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wir haben es gelesen, wenn ich mich liebe, kann ich andere genauso lieben, wie ich es möchte. Aber die Selbstliebe hat eine Begrenzung oder sollte eine Begrenzung haben. In einem Einklang sein. Der zweite Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, es sind nur zwei. Alles gut. Keine 10, nur 2. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ja, aber Doro, jetzt hast du gerade gesagt, ich soll mich nicht größer machen und jetzt sagst du mir, ich soll mich nicht kleiner machen. Ja, was soll ich denn jetzt? Ja, genau dazwischen. Du sollst dich nicht größer machen, als du bist. Du sollst dich aber auch nicht kleiner machen, als du bist. Gott ist nämlich in dem Psalm 8 nicht stehen geblieben und hat gesagt, hey, guck, dass du irgendwie nicht auf die Nase nach oben machst und auf die Nase fällst danach. Es geht weiter, ein paar Verse weiter. Gar nicht, super, da bin ich schon zu weit. Ja? Gar nicht viel weiter lesen wir Folgendes. Du, Gott, hast den Menschen nur gering weniger gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles, was du ihm zu Füßen gelegt, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du, Gott, hast den Menschen nur gering weniger gemacht als dich selbst. Gott hat uns nicht auf die gleiche gestellt wie Gänseblümchen und auch nicht auf die gleiche Stelle gestellt wie ein Baum, obwohl der mehr ausharren kann, weil er immer an der gleichen Stelle sitzt. Er hat uns als Gefährten, als Freunde, als Begleiter, als Erhalter, als Miterben bestimmt. Ja, du sollst nicht größer von dir denken, weil es gibt noch etwas Größeres über dir. Aber du sollst jetzt auch nicht denken, alles klar, ich mach nüt mehr, ich bleib so, wie ich bin, einfach stehen. Und ich traue mich nichts mehr, irgendwas zu sagen und entschuldige mich für jedes Gänseblümchen, wo ich mich drauf trete. Wenn er den Himmel betrachtet und die Sterne platziert hat, wow. Aber genau so hat er dich erschaffen. Mit all dem, was du hast und all dem, was du bist. Er nimmt dich ernst, obwohl er so viel Großes tun kann und tun wird und getan hat, kann er mit dir und will er mit dir unterwegs sein. Definiere nicht deinen Wert von deinem Umfeld, deiner Vergangenheit oder den Menschen um dich herum. Von den Taten, die du tust und den Sachen, die du sagst. Gott selbst hat uns selbst in die Hand genommen, seine Hände dreckig gemacht und uns geformt. Von der ganzen Schöpfungsbericht, den wir haben in der Bibel, ganze Schöpfungsgeschichte, ist nur ein einziges Mal die Rede, dass Gott nicht gesprochen hat. Ich glaube, er hat weibliche Anteile, er hat mich viel geredet. Und es ist passiert. Er hat sich einmal die Hände schmutzig gemacht, indem er die Menschen formte. Genau formte. Und ich bin ziemlich sicher, damit hat er nicht aufgehört. Die Industrialisierung ist an ihm vorbei. Es ist immer noch handmade by God, jeder einzelne Mensch. Damit diese Beziehung wieder geht, hat Jesus seine Arme ausgebreitet und hat gesagt, ich möchte Beziehung mit dir. Mit dir, Mensch, möchte ich wieder Beziehung haben. Denn Beziehung ist wichtig. Er hat den Wert gezahlt, den es brauchte, damit das Leben wieder mit ihm, mit Gott zusammen sein kann. Also auf der einen Seite mach dich nicht größer, als du bist. Auf der anderen Seite mach dich nicht kleiner, als du bist. Irgendwo dazwischen. Wer kennt die Geschichte von König der Löwen? Okay, kurz aufwachen. Einatmen, ausatmen. Wer kennt die Geschichte von König der Löwen? Ach, ich habe mich gerade echt erschreckt. Ich dachte, die Schweiz kennt das nicht. Das ist einer meiner liebsten Filme, ey. Die Filmmusik. Hört ihr sie? Heieiei. Gut, also wir sind da. Wundervoll. Simba, der Sohn vom König der Löwen, der flieht. Warum? Weil der König der Löwen umgebracht worden ist vom bösen Onkel. Natürlich. Und der böse Onkel spricht ihm ein, du bist dran schuld, dass der König tot ist und keiner will mit dir zusammen sein. Alle finden dich schlecht. Und er war in einer sehr labilen Phase, wie man sich vorstellen kann, wenn man gerade seinen Vater verloren hat und rennt weg und sagt, das stimmt. Ich bin nicht gut genug für den Job. Und er landet im Hakuna Matata-Land, was richtig cool war. Da gab es nämlich ganz viel zu fressen und richtig gute Songs. Und ist da glücklich. Eines Tages kommt ein Kollege vorbei, den er lange nicht gesehen hat. Das war der Berater vom König Rafiki. Ein ziemlich weiser Affe. Ich würde gerne mal so sein wie Rafiki. Er kommt und sagt, warum bist du hier? Und er sagt, hey, hast du doch gehört, hast du nicht mitbekommen? Vor vielen Jahren, da ist was Großes passiert, das war meine Schuld. Alle hassen mich, deswegen bin ich hier, damit sie mich nicht rausschmeißen müssen. Du glaubst, dein Vater ist tot? Ah ja, klar, war ja dabei. Der ist aber gar nicht tot. Ach nee? Nee, dein Vater lebt. Guck ins Wasser rein. Und der Simba macht das und sagt, nee, du, ey, also vielleicht brauchst du eine Brille, mein Lieber, aber das ist nicht mein Baba, das bin ich. Guck tiefer rein. Und dieser Simba bekommt eine Begegnung mit seinem Papa. Alles Basy, ich weiß. Aber diese Begegnung mit seinem Papa hat ihn erinnert, wer er ist. Er hat sich kleiner gemacht, als er war. Und ist erinnert worden daran, wer er ist. Und rennt zurück und befreit sein Volk und alles wird wundervoll. Dann kommt der zweite Teil. Davon reden wir nicht. Wenn du eine Begegnung mit deinem Vater im Himmel hast, kannst du nicht anders als verändert zu werden. Und das muss nicht in einem mega schnellen Schnips sein und plötzlich ist alles anders und alles groß und mächtig und wunderbar und du weißt genau, was läuft. Manchmal ist es auch einfach dieses entscheidende Gefühl, okay, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Und es wird sich verändern, weil Gott darum ausgelegt wurde, Dinge zu verändern. Du und ich, wir finden unsere Identität, indem wir auf den schauen, der sie uns gegeben hat, Gott selbst. Wir finden ihn dort. Die Berufung, die auf deinem Leben liegt, ist eine völlig andere als auf meiner, hoffentlich. Wir sind nicht gleichgeschaltet. Jeder von uns hat einen eigenen Plan, einen eigenen Auftrag, im eigenen Umkreis, wo er sich bewegt. Und die Umkreise können sich ändern, aber der Auftrag ist der gleiche. Übrigens auch der Auftraggeber. Er sagt, ich gebe alles für dich hin, damit du alles in deinem Leben erreichen kannst, was ich für dich vorgestellt habe, was ich mir vorgestellt habe, mit dir zu tun. Da, wo du sagst, es ist unmöglich, streich das durch und sag, es ist möglich. Da, wo du denkst, du bist unbegabt, streich das durch und sag, du bist begabt. Da, wo er sagt, du bist perspektivlos, sagt er, doch, ich gebe dir Perspektive. Ich gebe dir Perspektive für dein Leben rein. Lass dich von dem füllen, der sieht mit allem und alles, der wahnsinnig gerne gibt. Gib dir selbst Gewicht. Das Gewicht, was er dir gegeben hat. Nicht mehr und nicht weniger. Du weißt, wo deine Stärken und Schwächen sind. Wenn du es nicht weißt, lern es. Frag Menschen um dich herum. Nicht zu viele, sonst wird's kompliziert. Aber so 3 gute Freunde, vielleicht auch 2, vielleicht auch nur einer. Frag, was kann ich gut, was kann ich schlecht, wenn du es nicht weißt, oder probier's halt aus, dann merkst du, ob das Holz aussieht, naja, wie ein Zahnstocher oder wie vielleicht eine richtig schöne Schnitzerei. Probier's aus. Und dieses Ausprobieren hat ganz oft mit dieser Entscheidung zu tun. Ich möchte nicht mehr der sein, der ich war. Dieses Alte will ich ablegen und dieses Neue, was Gott mir gibt, will ich anziehen. Und vielleicht sagst du, ja, das habe ich alles schon mal gehört und gemacht. Aber weißt du, Doro, du hast nicht mein Leben gelebt oder meine Situation mitbekommen. Ich glaube das nicht mehr. Oder ich glaube auch nicht, dass Gott es wirklich gut mit mir meint, weil ich schon viel zu lange in dieser Wüste rumwandere. 40 Jahre Wüstenwanderung beim Volk Israel, ich habe 80 Jahre. Zumindest fühlt sich so an. Was passiert, wenn wir diesen Glauben verlieren oder zumindest streckenweise im Sand verlieren, vergraben? Konfuzius hat einmal gesagt, sei dir ein helfender Freund. Der hat wieder von dieser Selbstliebe gesprochen. Erst wenn ich mich liebe, kann ich anderen lieben. Wenn es so sein sollte, dass du gesagt hast, das ganze Ding funktioniert für mich nicht und die ganze Verantwortung abgegeben hast, nimm sie wieder hin. Und annehmen bedeutet in dem Fall nicht, alles klar, ich mache alles anders, sondern hör in dich rein, was ist da los? Akzeptiere, was du hörst und gucke, was du mitmachen kannst. Kann ich es ändern? Du kannst das Alte, was du hast, du musst definieren können, wenn du was wegnehmen möchtest. Wenn ich am Ausmisten bin, kann ich nicht wahllos einfach das ganze Bücherregal mitnehmen und dann ist es halt leer. Ich sortiere aus die Bücher, die ich wirklich nicht mehr brauche. Am Ende von 3 Stunden sind es 2 Bücher bei mir. Ich kann mich einfach nicht trennen. Blödes Beispiel. Aber ihr müsst vorstellen, was ist das, was ich wegtun möchte? Es reicht nicht, ja, es ist halt alles schwierig. Nein, was konkret ist es? Dann nimmst du das und siehst es an, alles klar, das ist das und das Buch oder Gegenstand oder Gefühl oder was auch immer, legst es zur Seite und füllst es mit dem, was in der Bibel steht. Wenn du das Buch rausnimmst, ich kann es sowieso nicht, legst du es weg und sagst, mir ist alles möglich durch den, der mich hierher gestellt hat. Wenn du das Buch nimmst, Gott, ich weiß gar nicht, ob der mich gern hat, ob der mich überhaupt sieht, dann nimmst du das, was in der Bibel steht, wo steht, er freut sich, wenn er an dich denkt. Oder gleich den anderen 139er Psalm. Er hat dich gewoben, du bist kein Produkt vom Zufall. Er hat dich gewoben im Bauch deiner Mama und wusste genau, was er dir geben möchte. Wir nehmen etwas, bringen es weg, was uns nicht gut tut und fügen etwas ein, was von Gott selbst kommt. Du kannst natürlich auch mit guten Gedanken das machen, ist halt nicht so hilfreich. Nimm das, was aus dem Wort kommt. Das gibt Leben. Das verändert. Vielleicht ist es auch einfach dran zu sagen, hey, in dem Psalm steht drin, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Weißt du denn nicht, dass Gott niemals Sachen nicht bezahlt, die er bestellt hat? Wer auf Gott vertraut, hat auf Fels gebaut. Wer auf Gott vertraut, wird nicht enttäuscht oder liegen gelassen. Ja, es gibt Dürren, ja, es gibt Täler, ja, es gibt manchmal sehr, sehr krasse Talsohlen, keine Diskussion. Aber er verlässt dich nicht und er vergisst dich nicht. Er ist genau da, wo du bist. Mit welchen Worten willst du leben? Um im Beispiel von Büchern zu sein, mit welchen Büchern? Welche Bücher nimmst du raus und welche tun dir gut? Entscheid dich für das eine oder andere. Und ich hoffe und bete, du sagst, ich will das lebenspendende Wort nehmen. Das kommt von ihm, der dir das Leben gegeben hat. Jeder Mensch ist wertvoll, du hast Würde, du bist Mitgestalter, du hast die Wahl. Mit und durch ihn. Also wo stehst du nun in dieser ganzen Geschichte? Eher auf der Seite, yo, hier bin ich und hier bleibe ich. Oder auf der Seite, ich nicht. Egal auf welcher Seite du stehst oder irgendwo dazwischen, ich lade dich ein Gebet mit mir zu sprechen. Ein mutiges Und ich finde auch ein recht deutsches, es ist ein sehr langes Gebet. Eigentlich ist es ein Satz in 5 Zeilen. Wir schaffen das. Der Kaffee kommt. Wie die meisten Gebete ist das auch ein sehr, sehr mutiges Gebet. Und ich wünsche dir, dass du das mitbeten kannst. Ich lese es dir einmal vor, dass du weißt, wohin ich will. Ich, da darfst du deinen Namen einsetzen, werde versuchen, mein Bestes zu geben, um aus meiner Zeit und meinen Talenten das Beste zu machen, um die Aufgabe zu erfüllen, die Gott mir in dieser Phase meines Lebens anvertraut hat. Es kommt gut. Ich werde mein Bestes versuchen, aus meiner Zeit, meinen Talenten das Beste zu machen, um das umzusetzen, was Gott mir reingelegt hat. Und da rede ich nicht so global von ersten Atemzug bis irgendwann meinem letzten, sondern für diese Phase, wo ich gerade drin stecke. Wir müssen manchmal Dinge etwas klein machen, also klein kochen. Für diese Phase, wo ich drin stecke, mit kleinen Kindern und keiner Zeit. In dieser Phase, wo ich drin stecke, mit absolut total nervtötenden Teenies, die ich liebe. Mit dieser Phase, wo ich drin stecke, ich weiß noch nicht, was nach der Rente kommt. Mit dieser Phase, wo ich drin stecke, ich bin gerade krank. Mit dieser Phase, wo ich drin stecke, ich habe keine Ahnung, was morgen passiert. Mit dieser Phase, wo ich drin stecke, Urlaub. In dieser Phase, wo du drin steckst. Zu sagen, Gott, du darfst aus dem, was ich habe, will ich versuchen, das Allerbeste zu machen, was du mir gegeben hast. Wenn das was für dich ist, dieses Gebet, ach komm, wir machen es praktisch, sonst schlaft ihr mir heute noch ein. Steh mal auf dazu. Und ihr dürft mitbeten. Dieses Bekenntnis sprechen zu diesem Gott, der dich sieht und weiß, was er mit dir vorhat. Ready? Gut. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, um aus meiner Zeit und meinen Talenten das Beste zu machen, um die Aufgaben zu erfüllen, die du mir in dieser Phase meines Lebens anvertraut hat. Und Vater, genau das und nicht weniger wollen wir. Ich danke dir, dass du liebst, dass du Vertrauen hast in uns, in diese zerbrechlichen Gefäße, die wir einfach sind. Ich danke dir, dass du so großen Wert uns gibst, weil du großen Wert hast und es nicht für dich behalten möchtest. Ich danke dir, dass diese Selbstzentriertheit aufhören darf und wir einen Blick zu dir hin haben dürfen. Du siehst, du weißt und du handelst. Ich danke dir, dass du mir vergeben wirst für all das, wo ich es noch nicht hingekriegt habe und noch nicht umgesetzt habe und auch noch nicht in meinem Kopf habe. Du bist da und hilfst mir. Und ich will dir von heute ganz neu folgen. Zeig du meinen nächsten Schritt in dieser Phase. Was kommt? Und was kann ich umsetzen? Danke, liebst du, und danke bist du mit uns. Amen.